Lehrkraft werden.
Ein Podcast aus dem ZFSL Solingen.
Pädagogische Gedanken mit Volker Blumenberg und Thorsten Badnitzky.
Heute Ausbildung im Seiteneinstieg.
Ja, das ist der Neujahrspodcast. Unser Podcast geht ins zweite Jahr und wir beschäftigen uns mit dem Thema Seiteneinstieg. Der Lehrkräftemangel an den Schulen stellt im Moment das Problem Nummer eins dar. Das sagen eigentlich alle Umfragen, egal jemand, wen man fragt, die sagen alle, ja, das ist eigentlich unser größtes Problem, dass wir zu wenig Lehrkräfte bekommen. Und in diesem Thema wird im Grunde deutlich, dass sich dieses Problem auch verschärft. Die Prognose für 2035 ist so, dass fast 50.000 Lehrkräfte bundesweit an allen Schulformen fehlen werden. Dabei ist das Problem allerdings sehr ungleich verteilt, sowohl bezogen auf die Schulformen, die mit ganz unterschiedlichen Themen zu kämpfen haben, als auch auf die Fächer, das Stichwort MINT-Fächer sei hier genannt.
Ein Lösungsversuch ist dabei die Ausweitung des Seiteneinstiegs, also die Möglichkeit, auch Personen als Lehrkräfte zu qualifizieren ohne ein Lehramtsstudium. Die Voraussetzungen, die einen Zugang ermöglichen, unterscheiden sich in den verschiedenen Bundesländern jedoch stark voneinander. Mhm. Ja, der Seiteneinstieg ist schon seit mehreren Jahren in einigen Lehrämtern wirklich etabliert und aus einem Nischendasein herausgetreten, betrifft vor allem das Lehramt Volker von dir, HSGE, ja. Aber auch das Lehramt BK. Im Lehramt Grundschule ist die Ausbildung im Seiteneinstieg seit einigen Jahren auch möglich und das Lehramt Sonderpädagogische Förderung zieht inzwischen auch schon nach. Im Lehramt GÜG herrscht im Prinzip ja ein andauernder Überhang an grundständigen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern, sodass es hier meiner Kenntnis nach nur vereinzelt zu Einstellungen kommt. Da kann aber der Kollege Bergfeld gleich noch was zu sagen. In Nordrhein-Westfalen setzen im Moment 3/4 der Schulen auf Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger und der Anteil ist im Durchschnitt liegt bei etwa 12%. Das gilt nicht für alle Schulen, in einigen Schulen ist es deutlich höher und die Faustregel ist, je prekärer die Schulsituation, ja, umso weniger bewerben sich im Grunde an diesen Schulen an grundständig ausgebildeten Lehrkräften und die Folge ist, dass eben dort umso mehr Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger eingestellt werden. Wir haben Gäste, die sich mit dem Seiteneinstieg in ihren Lehrämtern schon seit vielen Jahren beschäftigen. Das ist zum einen Kirstin Bubke. Diejenigen, die den Podcast schon länger hören, kennen sie schon aus der Folge, wo es um die Demokratiebildung geht. Kirstin ist Leiterin des Seminars Berufskolleg. Caroline Wemhoff-Weinand, Fachleiterin am Seminar Hauptreal, Sekundar- und Gesamtschulen, HSGE. Und Sascha Bergfeld, Fachleiter am Seminar Gymnasium Gesamtschule. Herzlich willkommen.
Ja, wir haben uns gedacht, wir eröffnen die Runde mal damit, dass man nochmal so einen ganz kleinen Überblick darüber gibt. Was für Formen gibt es eigentlich? Wie unterscheiden die sich? Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe nicht grundständig Lehramt studiert, sondern möchte mit einer anderen Vorausbildung in den Schuldienst gehen, dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Und Kirstin Bubke, ich würde dich als erstes mal fragen, kannst du uns einen ganz kleinen Überflug über den Seiteneinstieg geben? Was für Formen gibt es? Vielleicht auch, wie unterscheiden die sich grob? Damit würden wir die Runde eröffnen, einfach um auch ein bisschen Informationen zu geben.
Ja, es ist tatsächlich auf vielen unterschiedlichen Wegen möglich, inzwischen als Lehrkraft in der Schule tätig zu werden. Ich fange mal an tatsächlich mit denjenigen, die ein Fach studiert haben, wo sich kein zweites Fach heraus ableiten lässt, beziehungsweise die ein altes Fachhochschuldiplom haben, das nicht für die OBAS anerkennungsfähig ist. Den Menschen steht der Einstieg über die sogenannte pädagogische Einführung offen. Das ist eine Fortbildung, es ist keine richtige Ausbildung, weil sie schließt nicht mit einer Staatsprüfung ab. Die dauert ein Jahr. Dann gibt es die Möglichkeit, ganz regulär in den Seiteneinstieg in die berufsbegleitende Ausbildung nach OBAS zu gehen. Die dauert in der Regel 24 Monate und schließt mit dem Staatsexamen ab. Diejenigen, die fertig sind, sind völlig gleichgestellt mit grundständigen Absolventinnen und Absolventen. Für die ist nur der Unterschied, dass sie ein wesentlich höheres Stundendeputat haben als die Referendarinnen und Referendare. Und vor allen Dingen, sie sind schon voll als Lehrkräfte eingesetzt tatsächlich. Also das ist ein anderes Modell als wie der reguläre Vorbereitungsdienst. Das ist eine höhere Belastung, die damit auch einhergeht. Und dann gibt es noch, gerade in unserem Lehramt BK, gibt es noch eine Sonderform des berufsbegleitenden Einstiegs, das ist der sogenannte duale Master of Education. Das heißt, das sind auch Menschen, die die Voraussetzungen für den Einstieg in die reguläre OBAS nicht erfüllen. Entweder, weil sie nur einen Bachelorstudiengang, gerade in technischen Fächern ist das bei uns möglich, oder was heißt gerade nur in technischen Fächern ist das bei uns möglich. Die haben entweder nur einen Bachelorstudiengang absolviert oder auch einen alten Studiengang Diplom. Und die müssen berufsbegleitend studieren, während sie schon als Lehrkraft an der Schule eingesetzt sind, müssen dann praktisch den Master machen und haben dann eine verkürzte OBAS, nämlich eine OBAS, die nur 18 Monate dauert. Und dann gibt es noch die Möglichkeit für Lehrkräfte aus dem Ausland oder beziehungsweise für Personen aus dem Ausland, die dort einen Abschluss gemacht haben und hier bei uns tätig werden wollen, die können über den sogenannten Anpassungslehrgang, dessen Länge dann auch definiert wird durch die Bezirksregierung, die dort federführend ist, können die absolvieren. Die müssen auch kein Staatsexamen am Ende machen, sondern die müssen halt eben sehr getaktet Unterrichtsbesuche machen. Und da wird hinterher am Ende eine Art Leistungsbericht geschrieben von der Seminarleitung. Also es ist schon mannigfaltig.
Ja, danke Kirstin für den Überblick der unterschiedlichen Gruppen sozusagen, die wir im Seiteneinstieg wiederfinden. Ich würde gerne noch eine Frage anschließen, denn wir haben es ja dann mit Personen zu tun, die unter Umständen, ja oder ganz sicher, den Lehrberuf zunächst mal nicht so für sich auf dem Schirm hatten, die möglicherweise in ganz anderen Berufen gearbeitet haben, mit also ganz unterschiedlichen Qualifikationen und auch Erfahrungen kommen. Mit welchen Herausforderungen haben aus deiner Sicht, wenn du es vielleicht mal so an zwei, drei Beispielen vielleicht auch deutlich machst, Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger zu tun, wenn sie dann erstmalig sozusagen eine Schule betreten, vor einer Klasse stehen und ja, den Job machen, der eben von einer Lehrerin oder von einem Lehrer erwartet wird?
Das sind auch wieder ganz unterschiedliche Anforderungen tatsächlich. Ich denke speziell zum Beispiel an Menschen, die vorher als Führungskraft tätig waren in ihrem Bereich und die sich jetzt in der Rolle des Lernenden plötzlich wiederfinden. Das ist für viele eine ganz große Herausforderung. Die kommen auch zum Teil mit ganz interessanten Vorstellungen über Unterricht. Das sind dann die subjektiven Theorien aus ihrem eigenen Unterricht, also was sie selber erlebt haben, was sie an der Uni erlebt haben und was sie vielleicht selber auch als, ich sage es mal, Seminare als Führungskraft erlebt haben beziehungsweise teilweise auch gegeben haben. Das ist für die nicht so einfach, diesen Switch hinzukriegen. Dann gibt es den einen oder anderen, der an der Uni, sage ich jetzt mal, eigentlich in Richtung einer Professur gehen wollte und dann gemerkt hat, das funktioniert nicht und gedacht hat, naja, ich habe ja schon immer Studierende in irgendwelchen Tutorien oder in Übungen begleitet. Das kann an Schule gar nicht so anders sein. Es ist auch eine ganz große Herausforderung, dann diesen Switch hinzukriegen, dass wir halt eben nicht mit Studenten an der Uni arbeiten, sondern mit Schülerinnen und Schülern. Das sind so zwei Gruppen, die sich also wirklich als sehr herausfordernd immer wieder darstellen. Und dann diejenigen, die völlig blauäugig da reingehen, die meinen, ja, Lehrer kann jeder. Und dann konfrontiert sind damit, dass eben ja, der Lehrberuf ein sehr anspruchsvoller Beruf ist, der sehr viele Skills von den Personen erwartet, die dort unterwegs sind. Und dass sie halt eben diese Doppelbelastung haben, also gleichzeitig als Kollegin oder Kollege in der Schule schon voll eingesetzt zu sein, im Stundenplan zu stehen und auch die Aufgaben dann zu übernehmen, die auf eine Lehrkraft zukommen und gleichzeitig sich hier im Seminar in Ausbildung zu befinden, Unterrichtsbesuche zu machen und am Ende eine Staatsprüfung abzulegen.
Jetzt, Kirstin, hast du gerade gesagt, dass die Voraussetzungen sind sehr unterschiedlich und manchmal ist es so, dass die eigene Schulzeit eigentlich die einzige Schulerfahrung ist. Das ist längst nicht immer so. Wenn das so ist, dass wir Unterschiede feststellen zwischen grundständig ausgebildeten Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern und solchen, die über einen Seiteneinstieg kommen. Caroline Wilmer-Weinand, was würdest du sagen, wie tragen wir dem im Seminar Rechnung? Also da kommt jetzt jemand, der eben diese Perspektive erstmal nicht hatte und kommt zu uns im Seminar. Wie gehen wir damit um? Du machst es schon seit vielen, vielen Jahren und kann ich nebenbei auch sagen, sehr erfolgreich. Was machen wir anders möglicherweise?
Ja, vielen Dank, Volker. Ja, tatsächlich bilden wir ja in HRSGE in Solingen seit 20 Jahren Obersler aus, die früher noch OVPBler hießen. Und auch PEler waren schon immer von der ersten Stunde des Seminars an dabei. Aber seit 10 Jahren haben wir eben ein bestimmtes Konzept, in dem wir insbesondere im ersten halben Jahr unser Solinger Modell anwenden und gemeinsam überlegen, wie können wir genau diesen Schritt, Volker, den du gerade genannt hast, wie können wir den vollziehen? Und da haben wir 3 Module. Und das erste ist uns immer das Wichtigste, nämlich Lehrerpersönlichkeit, Lehrerhandeln. Und die Idee steckt erstmal dahinter, auf die eigene Lernbiografie zu schauen und zu überlegen, wie bin ich ausgebildet worden? Wie Kerstin, du sagtest es gerade, welche subjektiven Theorien haben wir eigentlich über Lernen und Lehren? Und wie bekomme ich das mit meiner Vorstellung der Schulzeit und den Ideen, die ich heute von Schule und Kindern habe, übereinander? Und da arbeiten wir sehr praktisch und bringen dies in Verbindung mit gutem Unterricht und Classroom Management.
Caroline, magst du mal darstellen, wie so das erste halbe Jahr in der OBAS-Ausbildung aussieht? Also OBAS ist übrigens ein Begriff, der fiel jetzt hier schon am Rand öfter. Das ist die Abkürzung für die Ordnung für die berufsbegleitende Ausbildung im Seiteneinstieg. Parallel zu der OVP, der Ordnung für den Vorbereitungsdienst und für die Staatsprüfung, ist das eben sozusagen die Rechtsvorgabe, nach der im Seiteneinstieg ausgebildet wird. Und im ersten halben Jahr, Kerstin hat es vorhin schon gesagt, die OBAS-Ausbildung, Ausbildung dauert 24 Monate, das heißt ein halbes Jahr ist sozusagen vorgeschaltet unseren grundständig ausgebildeten Lernsanwärterinnen und Lernsanwärtern. Was passiert in diesem halben Jahr und wie ist so das Onboarding, wie sieht das aus, auch dieser Personen, die eben, wie wir es gerade schon gesagt haben, ihre ersten, ja zum Teil ihre ersten Gehversuche in Schule machen?
Ja, danke Thorsten. Im Grunde genommen arbeiten wir mit so einem neudeutschen Begriff, nämlich Hands-on. Wir arbeiten insbesondere im ersten Halbjahr sehr, sehr praktisch mit den Oberstlerinnen und Oberstlern zusammen, indem wir versuchen, über den Doppeldecker-Effekt sie in Situationen zu bringen, in denen sie lernen, um letzten Endes diese Erfahrungen mit in Schule zu nehmen und zu vermitteln. Insgesamt gibt es drei Module im ersten halben Jahr. Das ist einmal meine Perspektive auf Schule. Wie stelle ich mir Lernen und Lehren vor? Und dazu gehört aber auch, dass ich ein Standing entwickle und auch eine Haltung dazu, wie ich als Mensch im Raum wirke. Das heißt, wir arbeiten nicht nur mit Theorien, sondern sehr, sehr praktisch mit Theaterübungen, mit Haltung, mit Atemübungen und ganz vielen einfachen Dingen. Ich gebe mal ein Beispiel. Die Oberstler kommen in Räume in einer bestimmten Haltung, in einer bestimmten Stimmung und begrüßen die Gesamtgruppe wie eine Klasse, indem sie verliebt sind oder müde oder vielleicht auch ein bisschen gestresst. Und beobachten mal, wie wirkt das auf die Gruppe. Und an diesen kleinen szenischen Übungen können wir feststellen, wie wirke ich als Mensch, wenn ich vor anderen Menschen stehe? Und wie wirkt es auf mich, wenn jemand in einer bestimmten Weise diesen Raum betritt? Das sind viele kleine Dinge, die ein Bewusstsein erstmal schaffen sollen. Was tue ich eigentlich als Lehrerin und Lehrer und wie verhalte ich mich als Mensch?
Ja, vielen Dank. Das ist möglicherweise etwas, was wir bei den grundständigen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern dann schon über das Praxissemester voraussetzen können. Also eine Tür zum Klassenraum aufmachen können dann die meisten schon. Wir nehmen Sascha Bergwald mit ins Boot, Fachleitung GÜG. Und Sascha, ich würde dich fragen, wie sind deine Erfahrungen und vor allen Dingen, wo siehst du Herausforderungen in der Begleitung von Seiteneinsteigerinnen?
Ja, vielen Dank. Ja gut, bei uns ist das tatsächlich im GÜG-Bereich ist eher so eine Einzelfallbetreuung. Ne? Also bei mir ist das eher meistens eine 1-zu-1-Situation, weil wir nicht so viele haben. Ne? Ich habe das Fach Mathematik und meistens habe ich dann Menschen mit Mathe, Informatik oder Mathe, Physik. Ne? Das sind so die Klassiker bei uns, obwohl es auch Musiker gibt, aber mit denen habe ich natürlich nichts zu tun. Ja, meine Erfahrungen sind tatsächlich relativ ähnlich, wie es vorher berichtet wurde. Man muss natürlich wir sind ja dazu angehalten, die bedürfnisorientiert zu betreuen. Und da muss man natürlich erstmal rausfinden, was sind das für Bedürfnisse, die überhaupt haben. Das heißt, das sieht bei mir in der Regel so aus, dass ich die am Anfang, dass ich relativ lange ein Gespräch mit denen führe und erstmal herausfinden möchte, wo kommen die her, genau was wir gerade schon gehört haben, also haben die vorher beruflich gemacht, weil sich das aus meiner Erfahrung auch stark auf das auswirkt, wie sie unterrichten. Wir haben ja eben schon gehört, dass die schon auch sehr viel unterrichten müssen am Anfang. Die werden direkt in den Unterricht eingesetzt, deswegen heißt es ja berufsbegleitende Ausbildung. Und das machen die in der Regel so, wie sie denken, dass das irgendwie gut wäre. Und man muss dann auch fairerweise sagen, die haben auch oft gar keine andere Chance, das zu tun. Die müssen sich ganz oft neue Lösungen ausdenken, weil man die eben so schnell nicht begleiten kann, wie die Bedürfnisse auftreten. Das muss man ehrlich sagen. Die müssen relativ schnell Leistungsbewertungsvorgänge vollziehen und Klassenarbeiten, Klausuren stellen, in meinem Fach natürlich. Und das heißt, ich bin mit denen natürlich auch immer wieder im Austausch. Das heißt, ich telefoniere auch viel mit denen, weil man muss auch wissen, die sind bei uns, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, müsst ihr gleich vielleicht nochmal sagen, sind die auch immer relativ weit weg. Die sind nicht in unserem Ausbildungsbezirk, sondern ich muss jetzt zum Beispiel aktuell jemanden betreuen, der ist in Düsseldorf in der Ausbildung. Das heißt, ich kann da jetzt auch nicht immer mal eben um die Ecke hinfahren, sondern ich telefoniere relativ viel mit denen, schaue, was die für Fragen haben. Dann treffen wir uns natürlich auch regelmäßig und dann gucke ich immer, was ist das Bedürfnis aktuell und was kann ich da tun, um auch für die Oberster zum Teil eine Entlastung zu erzeugen, weil die schon auch sehr verantwortungsbewusst an ihre Aufgabe rangehen und dadurch sich manchmal in sehr, sehr stressige, sehr, sehr stressaufgeladen sind. Und da muss man tatsächlich manchmal auch sagen, dass man das ein bisschen runterkochen muss. Das sehe ich auch so als zentrale Aufgabe tatsächlich.
Wir sind bei Herausforderungen und Caroline, wie siehst du es? Wo sind die Herausforderungen für Oberstlerinnen und Oberstler? Und vielleicht auch mal mit Blick auf die Schule, wie kann die das auch unterstützen?
Ja, wir versuchen, Sascha, du nanntest es gerade, zu allen Schulen schnellen Kontakt aufzubauen, indem wir zum einen in den APGs, in den Kontakt zu den Schulvertretungen gehen und über digitale Regionalgruppen einen regelmäßigen Kontakt herzustellen. Das heißt, wir zoomen uns zusammen und sprechen mit den jeweiligen Schulvertretern über unser Konzept in Solingen, wie setzen wir es ganz konkret um. Die Schulen können insofern unterstützen, als dass sie auf die Stundenpläne der Oberstlerinnen und Oberstler schauen und gucken, gibt es genug Hospitationsmöglichkeiten. Zum anderen wird in den Gesprächen auch immer deutlich, es muss nicht die Hospitation alleine sein, das können gute Ausbildungsberatung sein, das kann Teamteaching sein, das kann auch der Unterricht unter Anleitung sein, der durchaus auch mehr als die vorgegebenen 2 Stunden überschreitet. Auch das ist individuell ganz unterschiedlich. Dann können die Schulen auch ganz großartig unterstützen, wenn sie uns in unseren Hospitationsmöglichkeiten unterstützen, denn wir gehen regelmäßig mit den Gruppen in sogenannte Best-Practice-Hospitation. Das heißt, sie sehen zum einen Unterricht von Kolleginnen oder ehemaligen Lehramtsanwärterinnen. Und dann gehen sie selber unter einem bestimmten Motto, das kann zum Beispiel Unterrichtsversicherung sein, in den Unterricht, bilden Kleingruppen und planen gemeinsam im Core-Planning und unterrichten dann an den jeweiligen Schulen. Und da sind wir den Schulen sehr, sehr dankbar, wenn sie an diesem Tag Klassen zur Verfügung stellen, selber mit in den Unterricht gehen und diese Hospitationsmöglichkeiten und dieses gemeinsame Arbeiten von Ausbildern und Oberstlern sehr, sehr praktisch begleiten. Und wir denken, dass das modellhaft auch für die Arbeit in den Schulen sein kann.
Ja, jetzt haben wir gute Einblicke erhalten über das, was an den Seminaren angeboten wird, was gut läuft. Ich gebe gerne nochmal an den Kollegen Bergfeld ab, der hier, glaube ich, noch was ergänzen möchte.
Ich wollte nur noch kurz hinzufügen, das ging jetzt auch so ein bisschen um die Rolle der Schulen. Ich glaube, was wünschenswert für die Oberstler auf jeden Fall zumindest im ersten halben Jahr ist, dass die Schulen sehr flexibel sind. Wobei man da sagen muss, die sind eigentlich gar nicht so super flexibel, weil die stellen einen Oberstler ein, weil sie eine Notsituation haben. Ne? Das muss man vielleicht auch nochmal, glaube ich, deutlich hervorheben. Der Oberstler ist in der Regel an dieser Schule, weil es in einem bestimmten Fach eine Mangelsituation gibt. Zumindest ist das bei uns so. Ne? Und dadurch ist da sehr, sehr viel Druck im Kessel und trotzdem würde ich auch tatsächlich das unterstützen und dafür appellieren, dass die Schulen sich trotzdem flexibel zeigen sollten und denen auch Freiräume einräumen, um an solchen Veranstaltungen, wie du jetzt gerade beschrieben hast, auch teilnehmen können.
Ja, und ich würde es gerne noch dahingehend ergänzen. Viele Schulen sind sich dessen bewusst, unter welcher besonderen Drucksituation diese Menschen versuchen, sich in dieses System einzufinden. Und ich weiß von Schulen, die wirklich hervorragend im Seiteneinstieg ausbilden, die versuchen, die Kolleginnen und Kollegen zu koppeln. Das heißt also, dass sie nicht in die volle Anzahl der Stunden gehen müssen, die sie eigentlich laut Vorgabe unterrichten müssen, sondern dass man versucht, sie, ich sage jetzt mal, in 4 Stunden noch mit anderen Kolleginnen und Kollegen immer im Couple unterrichten zu lassen, sodass gemeinsame Unterrichtsplanung möglich ist, was auch für die eine unglaubliche Entlastung darstellt. Und letztendlich, die Schulen müssen sich ja immer wieder vor Augen führen, wenn diejenigen ihr Staatsexamen in der Tasche haben, ist es kein Automatismus, dass sie an der Schule bleiben. Also wenn sie pfleglich mit ihren Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern umgehen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie hinterher behalten. Und das ist gerade bei uns im technischen Bereich, müssten die Schulen eigentlich den Seiteneinsteigern einen roten Teppich ausrollen, damit sie nicht wieder gehen. Und wie gesagt, das gelingt nicht in allen Schulen gut, aber die meisten sind sich dessen absolut bewusst.
Ja, vielen Dank für das positive Bild auch hier Richtung Ende unserer Folge. Tatsächlich ist das auch meine Erfahrung, dass es viele Schulen gibt, die wirklich auch sehr, sehr gute Arbeit da machen und sich auch dessen bewusst sind, dass das auch eine ordentliche Anforderung ist, guten Tag zu sagen und dann gleichzeitig auch einen Stundenplan in die Hand zu bekommen. Wir machen eine Abschlussrunde. Ich nenne es jetzt mal klassische Kolloquiumsfrage. Was könnte man besser machen? Also wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet zu sagen, ah, ich habe nochmal auch eine Gestaltungsmöglichkeit im Seiteneinstieg. Ich hätte die Möglichkeit zu sagen, das und das sollte anders laufen. Habt ihr da Fantasien? Wären so eure Wünsche, wenn man frei entscheiden könnte, genug Geld hätte, genug Köpfe? Was wären so Möglichkeiten, den Seiteneinstieg zu optimieren? Aus einer systemischen Sicht, in Schule, im Seminar? Was würdet ihr denken?
Ich würde mir tatsächlich wesentlich mehr Ausbildungsunterricht für die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger wünschen. Das heißt also, dass der Umfang der Stunden, wo sie Unterricht unter Anleitung machen können, beziehungsweise wo sie auch mal hospitieren können, dass die wirklich aufgestockt werden. Das ist im Moment viel zu wenig. Und ich würde mir tatsächlich an der Stelle auch wünschen, dass wir wesentlich mehr Zeit hätten, um auch fachdidaktische Aspekte mit denen stärker in den Blick zu nehmen. Denn das erste halbe Jahr mit dem Kurs in Bildungswissenschaften, da versucht man ja gewissermaßen auch schon so eine Druckinfusion. Mhm. Und die Fachdidaktik muss irgendwie auch an die Kolleginnen und Kollegen herangebracht werden. Das ist schon sportlich, das in dieser Zeit zu tun. Also da, wie gesagt, ich würde mir mehr Zeit wünschen und ich würde mir wirklich mehr Möglichkeiten wünschen, dass ja Unterricht gesehen werden kann und dass eine Rückmeldung für den eigenen Unterricht erfolgt. Mehr Unterrichtsbesuche müssen es nicht unbedingt sein, weil die auch Stress bedeuten, aber vielleicht würden sich da auch Möglichkeiten über Beratungsanlässe und so weiter von unserer Seite auch noch ergeben.
Ich würde mich da gerne anschließen. Die hohe Stundenzahl im BDU ist definitiv zu hoch. Das melden Oberstlerinnen und Oberstler regelmäßig zurück. Sie empfinden die Arbeit im Seminar immer als sehr gewinnbringend und oft auch als so ein Perspektivwechsel, in dem sie mal lernen und auch ein Stück weit entspannen dürfen, etwas mitnehmen dürfen. Und die Zeit, die sie in Schule alleine agieren, ist definitiv zu hoch. Also eine Anpassung an das, was Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter leisten, wäre sehr angemessen. Und wir sprechen von Menschen, die aus ihrem vorherigen Berufsleben sehr belastbar sind, die nicht mittags gewöhnt sind, nach Hause zu gehen, die nachmittags bis abends arbeiten, eine Familie nebenbei haben und sehr, sehr willig sind zu arbeiten, also hochbelastbare Menschen.
Ja, dem kann ich mich tatsächlich anschließen. Ich will vielleicht nochmal kurz sagen, dass die Oberstler bisher, also die ich betreue, auch sehr erfolgreich am Ende waren. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Also ich habe sehr viele, die mit dem 1,0-Examen daraus gewandert sind. Wir haben jetzt ja gerade schon gehört mit der Zeit in Ausbildungsunterricht, das sieht natürlich eher dürftig aus, aber ich würde mir tatsächlich persönlich auch wünschen, dass die besser eingepreist werden in unser System, also dass die mehr Anrechnungsstunden erzeugen, als sie es aktuell tun, weil sie eine höhere Betreuungsintensität auch einfach haben. Das wäre natürlich schön, wenn man dem irgendwie Rechnung tragen könnte. Dann kann man die auch, glaube ich, etwas intensiver begleiten.
Ich würde mir nämlich tatsächlich gerade für die Oberstkandidaten wünschen, dass sie eine Entlastung kurz vor der Prüfung erfahren. Weil im Gegensatz zu den Referendarinnen und Referendaren, die ja im letzten Ausbildungsquartal keinen selbstständigen Unterricht mehr geben müssen, ist das bei den Oberstkandidatinnen und Kandidaten so, die laufen praktisch bis zum Tag vor der Prüfung mit ihrer vollen Stundenzahl, die sie geben müssen, durch. Und müssen nebenbei tatsächlich auch noch dann ihre unterrichtspraktischen Prüfungen, das Kolloquium vorbereiten etc. Also die Belastung ist zu dem Zeitpunkt auch noch ungleich höher, als sie für die Referendarinnen und Referendare ist.
Ja, die Wunschliste ist angekommen. Wir haben es ja kurz vor Weihnachten. Der Neujahrspodcast wird ja immer ein bisschen vorher aufgenommen oder unser Podcast. Und insofern ist das aufgenommen worden. Mal gucken, inwieweit die Wünsche auch vielleicht in den nächsten Jahren durch Veränderungen in der Ausbildung zumindest zum Teil auch erfüllt werden können. Ja, wir sind am Ende. Ich gebe nochmal ab an meinen Kollegen Volker Blumenberg und bedanke mich aber jetzt schon mal bei euch dreien für eure Einschätzungen.
Ja, vielen Dank auch von mir. Das war aus meiner Sicht auch ein positiver Blick auf den Seiteneinstieg, genau richtig. Wir machen noch mal eine kurze Runde. Das haben wir uns angewöhnt in unserem Podcast. Was steht eigentlich an im Januar? Vielleicht könnt ihr kurz kramen, was ist denn eigentlich in unseren Lehrämtern im Januar los? Und dann würden wir die Runde einfach spontan erweitern. Ich frage dich mal, Thorsten, was läuft in Grundschule im Januar?
Ja, wir sind in der Ausbildung sozusagen am Ende des ersten Quartals. Wir haben ja im November aufgenommen und insofern endet am 31.01. das erste Quartal der Ausbildung. Die Perspektivgespräche laufen gerade auf Hochtouren, die werden im Januar noch fortgesetzt und erste Unterrichtsbesuche stehen an, also erste Eindrücke auch, die sich Fachleitungen gewinnen können. Darüber, wie unsere Auszubildenden vor der Klasse stehen. Das sind immer schöne erste Momente. Und daneben laden wir unsere Mentorinnen und Mentoren, also die Ausbildungslehrkräfte an den Ausbildungsschulen, zu uns ins ZFSL ein. Die sind einen Vormittag hier und erfahren von uns nochmal Neuigkeiten, die es in den einzelnen Ausbildungsfächern gibt. Wir haben was zur überfachlichen Ausbildung vorbereitet. Und ganz wichtig ist einfach, gut im Austausch zu bleiben und den Kontakt zwischen Seminar und Schule auf diese Art und Weise weiterhin zu pflegen. Ich gebe mal weiter an Caroline. Du vertrittst das Lehramt HSGE. Magst du mal erzählen, was bei euch im Januar so ansteht?
Ja, danke, Thorsten. Ja, bei uns steht einiges an, denn wir sind in einem ganz besonderen Halbjahr. Im Januar finden unsere pädagogischen Tage statt, denn ab Februar beginnen die unterrichtspraktischen Prüfungen des jetzigen Durchgangs, also der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter und der Oberstlerinnen und Oberstler. Und wir fiebern natürlich mit und möchten entsprechend gut vorbereiten. Zum anderen finden parallel die APG 1, also die Ausbildungs- und Planungsgespräche der neuen Oberstgruppe statt. Und das läuft alles parallel im Januar. Für uns als Fachleiterinnen und Fachleiter bedeutet das, wir schreiben Beurteilungsbeiträge, Langzeitbeurteilungen und haben dann die Prüfungspause ab Februar. Und um Kolleginnen und Kollegen und auch Schulen demnächst noch weiter zu informieren, möchten wir zum Podcast auch demnächst ein Newsletter rausbringen.
Eine tolle Sache. Ja, was steht bei uns im Lehramt BK an? Zum einen haben unsere Ausbildungsgruppe, die im Mai gestartet ist, Halbzeit Ende Januar. Und die neuen Oberstkandidatinnen und Kandidaten haben dann auch ihr erstes Quartal tatsächlich schon absolviert. Das heißt also, die haben dann natürlich auch schon ihre erste Einsichtnahme in Unterricht, planen die zweite Einsichtnahme in Unterricht. Die sind also von uns dann auch, ich sage jetzt mal, voll integriert an der Stelle, was den Flow angeht. Gleichzeitig freuen wir uns auf die Zahlen bzw. auf die Listen unserer neuen Referendarinnen und Referendare, die ab Mai kommen. Das ist immer eine ganz spannende Zeit, weil alle natürlich immer abwarten, wie viele werden es und welche Fächer sind diesmal bei uns tatsächlich vertreten. Wir planen dann auch eine Veranstaltung mit den Ausbildungsbeauftragten und vor allen Dingen zum Teil auch mit den Schulleitungen unserer Schulen, warten aber darauf, dass uns die neue OVP endlich in die Hände fällt, sodass wir da Planungsprozesse für den Mai wirklich konkretisieren können, die wir dann entsprechend an die Ausbildungsbeauftragten und an die Schulleitungen dann auch weitergeben. Also es ist auch eine spannende Zeit, auf die wir uns immer sehr freuen.
Okay, das sieht bei uns natürlich ähnlich aus. Kurz gefasst, Beurteilungsbeiträge schreiben, neue Referendarsjahrgang zusammenstricken und Prüfungen begleiten tatsächlich, wo ich mich auch sehr darauf freue und ich wünsche allen natürlich viel Erfolg.
Ja, vielen Dank. Ergänzen muss ich noch, dass natürlich auch im Lehramt Sonderpädagogische Förderung der Seiteneinstieg jetzt akut wird. Das werden wir vielleicht in einer nächsten Folge mal aufnehmen. Wie ist es eigentlich mit denjenigen Lehrämtern, die da neu eingestiegen sind? Was treibt die so um? Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wünsche uns allen ein gutes Jahr 2026.